Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katharina Peetz, guten Morgen. Die Blockade des Haushalts durch Ungarn und Polen stürzt die EU in die nächste Krise. Wir gehen heute der Frage nach, welchen Rückhalt das Veto wegen des Rechtsstaatsmechanismus in der polnischen Gesellschaft hat. Außerdem, Großbritannien erhöht seine Militärausgaben so deutlich wie seit 30 Jahren nicht mehr. Und vor 3 Monaten wurde Alexei Nawalny vergiftet. Wie steht es um die restliche russische Opposition? Das sind unsere Themen in den nächsten 20 Minuten. Es war nur eine ganz kurze Atempause. Mühsam hatten sich Rat, Kommission und Parlament auf den EU-Rechtsstaatsmechanismus geeinigt. Doch dann kam diese Woche das Veto aus Polen und Ungarn gegen den EU-Haushalt. Sie wollen verhindern, dass die Einhaltung von Rechtsstaatsprinzipien an EU-Gelder geknüpft wird. Bei einer Videoschalte der Staats- und Regierungschefs wurde das Thema gestern nur kurz gestreift. Eine schnelle Lösung ist nicht zu erwarten. Rund 1,8 Billionen Euro stehen auf dem Spiel. Darin enthalten auch die Gelder des Corona-Hilfsfonds. Ohne Einigung müsste die EU ab Januar mit einem Nothaushalt arbeiten. Polen und Ungarn argumentieren, der Mechanismus gefährde ihre nationale Souveränität. Wobei das eigentlich ungenau formuliert ist, gemeint sind die polnische und ungarische Regierung. Aber welchen Rückhalt hat die Blockade jenseits der Regierungsparteien und in der breiten Gesellschaft? Darüber kann ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Warschau, Jan Palukat, sprechen. Herr Palukat, fangen wir beim Parlament an. Die Opposition in Polen hat sich geschlossen gegen das Veto ausgesprochen. Mit welcher Begründung?
Ja, die Opposition links von PiS teilt die Einschätzung, dass die Rechtsstaatlichkeit im Land akut gefährdet ist und fordert eben einen Stopp der sogenannten Justizreformen und teilt entsprechend das Argument nicht, dass der Rechtsstaatsmechanismus, so wie es der Premier Morawiecki vorgestern im Parlament hier sagte, ein willkürliches Instrument ist, um schwächere EU-Länder klein zu halten, eine Propagandakeule, wie er sich ausdrückte. Es geht der Opposition eben nicht nur ums Geld, sondern auch um die EU-Mitgliedschaft per se, die man mal wieder in Gefahr sieht, was dann letztlich auch die Sicherheit Polens bedrohe. Das Problem ist nur, diese Warnung nutzt sich ein bisschen ab, denn schon im Zuge der Justizreformen eben hat es immer wieder aus der Opposition geheißen, das bedeutet Pol-Exit, das bedeutet einen, wenn auch unfreiwilligen Ausstieg de facto aus der EU. Nur davon ist ja bislang nichts zu sehen und das, obwohl Polen inzwischen recht offen auch gegen Anordnungen beispielsweise vom Europäischen Gerichtshof verstößt, der hier einer Disziplinarkammer die Arbeit untersagt hat, aber diese Kammer hat erst diese Woche wieder einem regierungskritischen Richter die Immunität entzogen und bislang ohne erkennbare Konsequenzen.
Wenn wir auf die Bevölkerung schauen, es gab eine Umfrage, der zufolge 57% der Bevölkerung die Blockade der Regierung durchaus befürworten. Dabei galten die Polinnen und Polen ja eigentlich grundsätzlich eher als EU-freundlich. Wie passt das zusammen?
Das ist zunächst einmal vor allem auch ein Problem für die Opposition, denn die PiS-Anhänger stehen stramm zum Veto in diesen Umfragen, aber eben auch viele PiS-Gegner haben offenbar nichts dagegen. Es gab noch eine andere Umfrage, wo das nicht ganz so drastisch war, wo aber auch viele Unentschlossene und viele Befürworter des Vetos zusammen eine Mehrheit ausmachten, also keine Mehrheit gegen das Veto. Gleichzeitig, wie Sie sagen, sind die Polen nach wie vor große EU-Enthusiasten. Dieser Widerspruch ist wahrscheinlich auf verschiedenen Gründen aufgebaut. Die Polen sind auch durch die EU erkennbar reicher, selbstbewusster geworden. Da kommt natürlich eine Haltung sehr schnell durch, die sagt, wir müssen nicht alles schlucken, was die uns in Brüssel da sagen. Und die Regierung hat ja sehr erfolgreich die Diskussion um den Rechtsstaat, den Begriff Rechtsstaat, zu etwas aufgebaut, das angeblich konstruiert wurde, um eine Regierung, die den Linken und Liberalen da in Brüssel, wie es hier heißt, nicht passt, klein zu halten. Der Rechtsstaat wurde zu einem Verhandlungsgegenstand unter vielen sozusagen degradiert, neben den Flüchtlingen und vielen anderen Themen. Und da gibt es eben die Haltung sehr häufig hier in Polen, gut, dass wir in der EU sind, aber auch gut, wenn wir unsere Interessen robust vertreten, welche Interessen das dann eben am Ende auch sind. Dass der Rechtsstaat eigentlich ein Wert an sich ist, scheint mir hier im Land nicht unbedingt bei vielen Menschen klar und dass deswegen auch Kompromisse in dieser Frage so schwierig sind. Gerichte sind unbeliebt, die Justiz hat ein schlechtes Image. Es gab natürlich auch hier Kampagnen gegen Richter, wo einzelne Ladendiebe unter Richtern aufgebauscht wurden als quasi Archetyp der arroganten Richterkaste, wie es hier heißt. Also, ein Demoskop sagte, der Rechtsstaat ist den meisten hier weniger wichtig als das Geld. Dass das Geld kommt, gerade jetzt in der Krise. Und deswegen sagen viele erstmal Nein zu einer potenziellen Gefahr, nämlich einem Mechanismus, der diese Gelder stoppen könnte. Dass das Veto selbst die Gelder auch stoppen könnte, steht auf einem anderen Blatt. Das scheint aber vielen eher theoretisch.
Schauen wir noch auf einen anderen Zweig, die Wirtschaft. Diese Woche hat ein Zusammenschluss von Wirtschaftsverbänden einen offenen Brief an Vertreter der Regierung geschrieben, in dem sie eben fordern, dass der EU-Haushalt nicht blockiert wird. Was befürchten denn die Wirtschaftsverbände konkret?
Ja, es geht Ihnen langsam ums Ganze und ich finde erstaunlich, dass Sie sich jetzt endlich mal klar zum Rechtsstaat äußern. Das war nämlich bisher nicht der Fall. Jetzt heißt es, der Kampf gegen einen Rechtsstaatsmechanismus könne auch das Vertrauen eben in die Rechtsstaatlichkeit für Investoren unterminieren. Die Wirtschaft ist eine wichtige Karte im Spiel. Hier heißt es oft unterschwellig, ach, die EU-Mehrheit wird schon nachgeben, denn Frankreich, Italien brauchen das Geld viel mehr als wir und für die Deutschen sind wir der sechstwichtigste Handelspartner. Allerdings ist aus polnischer Sicht Deutschland der wichtigste Handelspartner. Also insofern ist das schon ein sehr starkes Pokerspiel hier mit gar nicht so gutem Blatt. In Zahlen jedenfalls ein Viertel des Wirtschaftswachstums, sagt das Ministerium hier, das Wirtschaftsministerium, geht in der letzten Jahre aufs Konto der EU-Hilfen. 600.000 neue Jobs und ein Kappen allein des polnischen Anteils am Corona-Wiederaufbaufonds würde, sagen Bankenvolkswirte, 1-2% Wachstum kosten. Das ist ein gewichtiges Thema, das sich in der Tat immer mehr hier in den Vordergrund drängt.
Sagt unser Korrespondent Jan Palukat in Polen über die unterschiedlichen Haltungen zum Veto gegen den EU-Haushalt. In Sachen Verteidigungspolitik sind sich Frankreich und Deutschland nicht einig. Während die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer weiter auf die Führung der USA setzen will, forciert Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine stärkere europäische Unabhängigkeit in Verteidigungs- und Sicherheitsfragen. Frankreich ist nach dem Austritt der Briten das einzige Land in der EU mit eigenen Atomwaffen. Großbritannien wiederum hat derweil einen milliardenschweren Ausbau des Militärs angekündigt. Gerade jetzt, wo die Pandemie Geld und Menschenleben kostet und die Brexit-Verhandlungen auf der Zielgerade sind, ein No-Deal aber nicht ausgeschlossen ist. Mit den zusätzlichen Milliarden fürs Militär könnte Premierminister Johnson allerdings beim künftigen US-Präsidenten Biden punkten. Wie Johnsons Reformpläne genau aussehen, berichtet Christine Heuer.
Großbritannien will wieder so viel Geld in die Verteidigung stecken wie zuletzt am Ende des Kalten Kriegs. 24 Milliarden Pfund mehr Jahr für Jahr waren schon verabredet. Der Premierminister legt jetzt noch einmal 16,5 Milliarden drauf. Oder, wie Boris Johnson es im Unterhaus ausdrückte, ich habe entschieden, dass die Ära der Kürzungen endet, und zwar jetzt.
I've decided that the era of cutting our defense budget must end. And it ends now.
Das viele Geld macht Downing Street für eine neue Cyber-Einheit locker, für künstliche Intelligenz im Militär und für die Gründung eines Weltraumkommandos. Außerdem soll Großbritanniens Marine wieder zur mächtigsten in Europa aufgerüstet werden. Sein Programm, verspricht Johnson, werde nebenbei Hunderttausende neue Arbeitsplätze schaffen. Sein wichtigstes Ziel sei aber die Sicherheit der Briten in einer Welt, die gefährlicher sei als vor Jahrzehnten.
I've done this in the teeth of the pandemic amid every other demand on our resources.
Ich habe diese Entscheidung trotz der hohen Ausgaben getroffen, die wir in der Corona-Pandemie haben, weil die Verteidigung der Heimat und die Sicherheit des Volkes vorgehen müssen.
And the safety of the British people must come first.
Das viele neue Geld erhöht die britischen Verteidigungsausgaben auf 2,2%. Das ist mehr, als jedes andere europäische Land ausgibt. Und es ist das, was die USA immer drängender von den anderen NATO-Staaten verlangen. Egal, ob Donald Trump oder Joe Biden im Weißen Haus sitzen. Der britische Premier will vor allem beim neuen US-Präsidenten punkten. So werten Beobachter seinen jüngsten Vorstoß. Tatsächlich hatte Johnson Joe Biden erst vor einer Woche versprochen, Großbritannien sei entschlossen, ein verlässlicher Alliierter der USA zu bleiben.
My choice is that Britain must be true to our history.
Ich treffe die Entscheidung, dass Großbritannien seiner Geschichte treu bleibt, die Lasten seiner Verbündeten mitträgt und seinen Einfluss geltend macht, um die größten Probleme der Welt zu lösen. Johnsons neues Programm soll auch ein Beitrag zur Neudefinition Großbritanniens nach dem Brexit sein. Global Britain will allein wieder mächtiger und stärker in der Welt auftreten. Die Opposition hat gegen all das gar nichts einzuwenden. Im Gegenteil, Labour findet, der Schritt sei überfällig, weil die Regierung die Streitkräfte im letzten Jahrzehnt nämlich um ein Viertel reduziert habe. Labour-Chef Keir Starmer beglückwünschte Johnson zu seinem jüngsten Programm. Er vermisse aber eine überzeugende Idee dahinter.
I know the Prime Minister is always keen to talk about the bits of government he enjoys, big announcements, space programs, moonshots.
Ich weiß, dass der Premierminister gerne über das Wenige spricht, was er am Regieren genießt, dass er große Ankündigungen liebt, Raumfahrtprogramme, Mondflüge. Aber sein Programm zeigt, dass die Regierung keine Strategie hat oder eine stimmige Vision von Großbritannien in der Welt.
Still lacks a clear strategy or a coherent vision. For Britain in the world.
Ach ja, und dann sei da noch die Geldfrage. Wie wolle die Regierung das Ganze überhaupt finanzieren, wo doch das Bruttoinlandsprodukt besorgniserregend sinke in der Pandemie und es auch an Handelsabkommen nach dem Brexit mangele?
And then there's the question of money. How will this announcement be paid for?
Well, Mr. Speaker, of all the humbug I've heard from the right honourable gentleman opposite, I think that really takes the...
Von all dem Humbug, den er vom Oppositionsführer gerade gehört habe, schieße diese Frage den Vogel ab, polterte Boris Johnson gleich darauf los. Seine Antwort fiel lang aus und streifte noch einmal alle Aspekte des Rüstungsprogramms. Nur einen nicht, woher er das Geld dafür nehmen will, das sagte Boris Johnson nicht.
Christine Heuer über die neuen Militärausgaben Großbritanniens. Auf einem Flug Richtung Moskau brach Alexei Nawalny zusammen und kämpfte um sein Leben. Das war vor genau 3 Monaten, am 20. August. Ziemlich schnell stand damals der Verdacht im Raum, dass der bekannte russische Oppositionspolitiker vergiftet worden war. Inzwischen haben mehrere westeuropäische Labore und auch die Organisation für das Verbot chemischer Waffen den Verdacht bestätigt. Nawalny, der sich aktuell in Süddeutschland erholt, wurde mit einem militärischen Nervenkampfstoff vergiftet. Moskau weist die Vorwürfe zurück. Das hat nicht nur zu neuen Spannungen zwischen Russland und der EU geführt, die Tat hat auch in der russischen Opposition für viel Wirbel gesorgt. Denn die Befürchtung ist, dass mit dem Fall Nawalny Regimekritiker abgeschreckt werden sollten. Wie russische Oppositionelle damit umgehen, berichtet Frederik Rother.
Ksenia Fadejeva erinnert sich noch gut an den Besuch von Alexei Nawalny in Tomsk. Am Montag jener Woche im August kamen er und sein Team in der sibirischen Stadt an, erzählt sie dem Deutschlandfunk. Dann bereiteten sie die anstehenden Kommunalwahlen vor, arbeiteten an dem Video, in dem Nawalny korrupte Strukturen in der Stadtverwaltung offenlegte, und am Donnerstag, dem 20. August, flog er nach Moskau. Wenig später erreichten Fadejeva Nachrichten über die Notlandung des Flugzeugs, über Nawalnys Zusammenbruch und das Koma.
Die nächsten 2 Tage waren schrecklich, weil du alles mit durchlebst, aber nichts machen kannst. Es wurde erst in dem Moment etwas besser, als Nawalny in der Charité in Sicherheit war, er die notwendige medizinische Hilfe bekam und man dort nicht versuchte, ihm den Rest zu geben, sagen wir so.
Ksenia Fadejeva arbeitet im Tomsker Regionalbüro von Nawalnys Organisation. Die 28-Jährige koordiniert die politische Arbeit dort und wirbt für ihre politischen Ziele. Einen offiziellen Namen hat die Organisation nicht. Die Marke ist Nawalny. Landesweit gibt es knapp 40 dieser Büros. Kein anderer Oppositioneller in Russland hat ein vergleichbares Netzwerk aufgebaut. Kein anderer spricht über das Internet ein Millionenpublikum an. Nawalny ist unbequem, meint auch Ksenia Fadejeva.
Natürlich war das ein Tötungsversuch. Hier geht es nicht um Einschüchterung. Welches Ziel steckt dahinter? Nun, es geht darum, die Opposition führungslos zu machen. Denn die Staatsmacht sieht, dass ihre Zustimmung sinkt.
Tatsächlich hat die Kreml-Partei Einiges Russland ein Imageproblem. Korruptionsfälle, kaum Verbesserungen im Alltag, politische Stagnation, das stört viele im Land. Das Imageproblem lässt sich auch an Wahlerfolgen für andere Parteien oder oppositionelle Kandidaten ablesen. Auch Ksenia Fadejeva und ein Mitstreiter sitzen seit den Kommunalwahlen im September als unabhängige Abgeordnete im Tomsker Stadtparlament. Einiges Russland hat die Mehrheit in dem Gremium verloren. Diesen Schwung will Fadejeva politisch nutzen. Das Loch im Kindergartendach, die seit Monaten offene Baugrube, die Korruption, das will sie ändern.
Deswegen bin ich in das Stadtparlament gegangen, um den Leuten konkret zu helfen. Und um zu zeigen, dass die Opposition nicht nur aus Menschen besteht, die auf die Plätze gehen und schreien, sondern dass wir normale Menschen sind, Herausforderungen annehmen und dass wir bereit sind, mit anderen zusammenzuarbeiten.
Fadejeva ist trotz der mutmaßlichen Vergiftung Nawalnys motiviert, erzählt sie. Eingeschüchtert ist sie nicht. Zumal der Antikorruptionsaktivist angekündigt hat, nach Russland zurückzukehren. Andrei Kalesnikov überrascht das nicht. Er arbeitet als Politikexperte am Moskauer Carnegie-Zentrum, einer US-amerikanischen Denkfabrik.
Für Nawalny ist das ziemlich gefährlich. Aber er ist ein Mensch, dessen Leben der politische Kampf ist. Deswegen kann er es sich nicht erlauben, im Ausland zu bleiben, womit der Kreml wahrscheinlich gerechnet hat.
Kalesnikov erklärt im Skype-Interview, dass der mutmaßliche Anschlag die politische Opposition in Russland aber auch nicht grundlegend stärkt.
Die Vergiftung Nawalnys wird hier kaum wahrgenommen. Die Menschen blocken schlechte Nachrichten, sagen, dass ihnen die Vergiftung gleichgültig ist. Das heißt, die ihn früher unterstützt haben, werden das auch weiter tun. Aber es gibt keine Gewissheit, dass Nawalny seine Unterstützerbasis vergrößern konnte.
Dennoch, der Angriff hat Spuren in der russischen Opposition hinterlassen. Bei Dmitri Gudkov zum Beispiel.
Wir waren alle schockiert vom Versuch, Nawalny umzubringen. Und man bezieht das immer auf sich, weil man sieht, wer der Nächste auf der Liste ist.
Gudkov ist 40 Jahre alt und lebt in Moskau, wo wir ihn auch erreichen. Er hat 2011 die Massenproteste gegen Wahlfälschungen mitorganisiert. 5 Jahre war er Abgeordneter im russischen Parlament und dort teilweise der einzige Oppositionelle. Aktuell arbeitet er im PR-Bereich und als politischer Blogger. Seine Themen: das oft unter Druck stehende russische Rechts- und Justizsystem. Hat er Angst um seine Sicherheit nach der mutmaßlichen Vergiftung von Nawalny?
Sagen wir so, ich denke nicht darüber nach. Es ist klar, dass es Risiken gibt. Entweder gehst du die ein, bleibst in Russland und machst mit deiner Oppositionstätigkeit weiter, oder du gehst. Ich habe mich dafür entschieden, nicht zu gehen.
Nächstes Jahr will Dmitri Gudkov als Direktkandidat bei den Parlamentswahlen antreten. Ob er zugelassen wird, ist unsicher. Auch Ksenia Fadejeva in Tomsk will Kandidaten, die nicht aus der Kreml-Partei kommen, dann bei ihrem Einzug ins Parlament helfen. Einschüchtern lassen wollen sie sich nicht.
Frederik Rother über die Lage der Opposition in Russland 3 Monate nach der Vergiftung von Alexei Nawalny. Und damit endet die Sendung Europa heute. Mein Name ist Katharina Peetz. Danke für Ihr Interesse.